bei dem Lied, was die Engis gerade gespielt haben, das erinnert mich so dran an die Jünger, was sie erlebt haben. Sie hatten einen Riesentraum. Sie haben gesehen, was Jesus alles tun kann, dass er Zeichen und Wunder tut. Und sie haben gedacht, ja, jetzt ist der Messias da, jetzt baut er sein Königreich auf. Und was ist passiert? Jesus ist am Kreuz gestorben. Eine Woche, nachdem sie alle über ihn gejubelt haben und begeistert von ihm waren. Und da sind ganz schnell die Träume davon, dass Gott sein Königreich auf dieser Welt aufbaut und sie Ehrenplätze im Königreich Gottes haben, die sind ziemlich schnell innerhalb von einer Woche, aber ziemlich hart auf den Boden der Tatsachen gelandet. Und sie haben erlebt, dass erstmal alles in Scherben lag. Jesus ist gestorben und bestimmt haben sie sich gefragt, warum? Wir dachten doch, er ist der von Gott versprochene Retter. Doch dann kam Ostern, Jesus ist auferstanden und die Freude war riesengroß. Und gedacht, wow, Gott hat wirklich die Macht über den Tod, er hat wirklich die Macht über Himmel und Erde. Aber was jetzt? Jesus hat ihnen erklärt, er geht jetzt wieder in den Himmel zu Gott und er überträgt ihnen die Macht und hat gesagt, ihr werdet noch größere Wunder tun, als ich sie tue. Und man sich erst mal fragt, so wie? Wir? Ich? Wie soll das funktionieren? Ehrlich? Aber das war der Zuspruch. Und dann hat Jesus ihnen das versprochen, was ich euch vorhin vorgelesen habe, den Tagesvers. Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Also bleibt da, bleibt in Jerusalem, bis der Geist Gottes auf euch kommt. Und ich weiß nicht, ob die Jünger sich so dessen bewusst waren, was ist der Heilige Geist? Wie? Ja, man hängt erstmal so im Ungewissen und wartet, was da kommt. Und der Heilige Geist kam. Und die Jünger waren auf einmal mutig und sie haben von Gott gepredigt. Und an einem einzigen Tag haben sich 3000 Menschen bekehrt. Krass, wie schnell die Gemeinde auf einmal gewachsen ist. Und tatsächlich, nicht lange nach Pfingsten, passiert das, was ich heute lese, was heute der Predigttext ist. Wer es mitverfolgen möchte, es steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 3. Petrus und Johannes gehen in den Tempel, nachmittags um 3 Uhr, um dort zu beten, wie sie es immer tun. Sie sind treu, gehen in die Gottesdienste, gehen zum Tempel, um dort zu Gott zu beten und um Gottes Wort zu hören. Und vor den Stufen des Tempels, vor der schönen Pforte, sitzt ein gelähmter Bettler, den alle kennen, weil er immer da sitzt. Und auch Petrus und Johannes schaut er an und bittet sie um etwas Geld. Petrus überlegt kurz und schaut den Bettler an. Ich weiß nicht, wie er auf die Idee kam, ob vielleicht der Heilige Geist in diesem Moment zu ihm gesprochen hat. Jedenfalls sagt Petrus zu ihm, schau mich an. Der Bettler guckt ihn erwartungsvoll an und denkt sich, ja. Und Petrus sagt, Geld haben wir nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Und er nimmt ihn bei der Hand und sagt, im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Und er nimmt ihn an der Hand und in diesem Moment bekommen seine Beine Kraft und er kann aufstehen und geht. Und er steht nicht nur auf, er springt auf und er hüpft und tanzt mit Petrus und Johannes in den Tempel und lobt Gott. Und die Menschen staunen, weil sie kennen ihn. Der sitzt immer vor der schönen Pforte und bettelt um Geld. Und sie staunen. Was ist da passiert? Und Petrus, ich lese euch vor, was Petrus sagt. Petrus sah dies und wandte sich an die Menge. Ihr Menschen aus Israel, sagte er, was ist daran so erstaunlich? Warum starrt ihr uns an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Es ist der Gott Abrahams, der Gott Israels, der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Den Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Ihr habt diesen Heiligen und Gerechten verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet, doch Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt. Und davon sind wir alle Zeugen. Der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt. Und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen Jesus diese Heilung bewirkt. Und die Menschen hören erstaunt, was Petrus sagt. Und danach sind es nochmal ungefähr 2000 Menschen, die danach zur Gemeinde dazukommen. Krass, oder? Heftig, so viele auf einmal. Und ich denke, das sind Dinge, die auf einmal sehr offen machen für Gottes Wort. Die Menschen haben Jesus ja abgelehnt und haben dafür gesorgt, dass er gekreuzigt wird, weil er echt provokative Dinge gesagt hat, weil er behauptet hat, dass er der Sohn Gottes ist. Aber jetzt tun auf einmal seine Anhänger solche Wunder in seinem Namen und die Menschen hören's und sie staunen. Und Gottes Macht ist einfach sichtbar da. Wisst ihr, was danach passiert ist? Ja, die Leute bekehren sich und schließen sich der Gemeinde an. Und auch Petrus und Johannes bekommen Ärger mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Auch sie werden verhaftet und werden bedroht. Und es heißt so ein Kapitel weiter, sie wissen aber nicht so richtig, was sie sagen können, weil alle sehen das Wunder. Und ja, man kann es nicht abstreiten und nicht leugnen und man kann irgendwie nicht wirklich was dagegen sagen. Ja, die Tatsachen sind da. Also bedrohen sie die Jünger und verbieten ihnen, dass sie im Namen Jesus nie mehr reden sollen. Und die Jünger treffen sich und sie beten. Sie sagen, allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres, vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt. Psalm 2 übrigens. Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf. Die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das ist hier in dieser Stadt passiert. Denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Und nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und alle wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Also es sind zwei Dinge, die hier zusammengehören. Es ist das Wort Gottes, das gepredigt wird. Und es sind die Zeichen und Wunder, die passieren, wo Gott das bestätigt. Und das erinnert mich einfach wirklich dran, wo ich denke, warum bin ich in der Vineyard? Ich habe in den Ferien mal wieder das Buch von John Wimber gelesen, Vollmächtige Evangelisation. Und das war genau das, was mich in diese Gemeinde gebracht hat, wo ich mir gedacht habe, so ja, das muss irgendwie zusammengehören. Gottes Wort, na klar, ist wichtig. Auf jeden Fall hat die Bibel Gottes Wort Autorität und das Wort Gottes hat Kraft. Und man braucht aber auch den Heiligen Geist, die spürbare Gegenwart Gottes. Das braucht man beides. Das muss irgendwie zusammenkommen. Und wenn das zusammenkommt, dann geschieht es leider nicht immer auf Kommando und leider nicht immer so, wie man sich das wünschen würde, aber doch oft genug, dass einfach Dinge passieren, dass Gott spürbar da ist. Und wie ich das mal wieder gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, boah, ich habe echt Hunger danach. Ich habe irgendwie echt keinen Bock, jetzt nach den Ferien, nach dem Urlaub wieder in dieses Gerödel reinzukommen und machen und tun. Und es kommt nur ziemlich begrenzt irgendwie was raus dabei. Ich möchte das echt erleben, dass da Power dahinter ist. Aber die Sache ist die, Gottes Kraft ist ja nicht einfach so verfügbar. Ich kann ja schlecht einfach so draußen rumrennen und sagen zu jedem, der krank ist, ja, in Jesu Namen steh auf und du bist geheilt. Und zu 90% mache ich mich wahrscheinlich einfach völlig zum Idioten dabei und es passiert irgendwie nichts. Also ist beides irgendwie doof, ne? Ist jetzt die spannende Frage, woher wusste das wohl der Petrus, dass er das in diesem Moment zu diesem Bettler gesagt hat? Ich wette, er ist jetzt ja auch nicht jeden Tag, den ganzen Tag draußen rumgelaufen und hat alle kranken Leute geheilt, die ihm irgendwie über den Weg gelaufen sind. Ich denke, das ist einfach in diesem Moment, wenn du den Heiligen Geist Gottes in dir hast. Ich habe mir gedacht, wie hat Jesus das gemacht? Jesus hat seinen Jüngern ja gesagt, ich gebe euch Autorität über alle Macht des Feindes. In meinem Namen, ich gebe euch meinen Geist und in meinem Namen werdet ihr all das tun, was ich getan habe und sogar noch größere Dinge. Ja, aber hallo, wow. Ja. Aber was hat Jesus gemacht? Jesus hatte die Zeit mit seinem Vater. Er hat jeden Tag sich zurückgezogen. Er hat Zeit mit seinem Vater im Gebet verbracht. Er hat sich genau zeigen lassen von Gott. Was ist heute die Aufgabe? Was ist heute zu tun? Ist es heute die Aufgabe zu predigen? Oder Menschen, die zu einem kommen? Wie sehe ich diese Menschen durch die Augen des Vaters im Himmel? Was kann ich ihnen geben? Das hat damit zu tun, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Und nachdem wir ja eben nicht Jesus sind, sondern seine Jünger, wissen wir, diese Kraft kommt nicht aus uns. Es ist nicht, dass ich das irgendwie tun kann, so wie der Petrus das sagt. Er sagt, ja, Leute, guckt nicht so. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, wir hätten das aus unserer Kraft irgendwie gemacht? Nee, im Namen von Jesus, durch die Kraft von Jesus ist dieses Wunder geschehen. Ja, also es ist irgendwie klar, es bin nicht ich und der Wille des Vaters soll geschehen. Vater im Himmel, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und danach muss ich fragen nach diesem Willen. Und wenn Gott zu mir was sagt, wenn Gott etwas spricht, wie kann ich Gottes Stimme hören? Bei mir ist es oft einfach so durch Gedanken, die mir, wenn ich bete, in den Kopf kommen. Oder manchmal ist es ein Gefühl, so dieses, ah komm, mach das jetzt. Und manchmal, wenn so ein gewisser Widerstand da ist und ich mir jetzt dann so ein bisschen denke, so, oh nee, echt, das könnte jetzt aber schon irgendwie peinlich werden, so. Dann weiß man meistens, okay, es ist von Gott. Ja, oder wenn ich dann nochmal frage, Gott, echt jetzt, willst du das wirklich, dass man dann so wie so einen kleinen, dass Gott sagt so, ja, mach einfach. Ja, und wir so, okay. Ja, auch auf die Gefahr hin. Das nennt sich demütig sein vor Gott. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich groß rauskomme, sondern bin ich tatsächlich bereit, mich, wenn Gott das zu mir sagt, wenn ich spüre, das ist das, was Gott jetzt von mir möchte, bin ich dann bereit, gehorsam zu sein? Ich meine, ich mache mich vielleicht ein bisschen zum Idioten oder es könnte vielleicht ein bisschen peinlich für mich werden. Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Hat er den Willen des Vaters getan? Ja, also Jesus hat das gemacht, indem er gehorsam war, indem er den Kontakt zu seinem Vater hatte und indem er dann das getan hat, was sein Vater von ihm möchte. Und das haben die Jünger auch gemacht. Und ich denke, das liegt vielleicht auch an diesem Blick. Petrus hat den Bettler angeschaut. Der hat ihn angebettelt um etwas Geld und Petrus schaut ihn an. Und der Bettler schaut ihn auch an und erwartet etwas von ihm. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so der Moment, wo man einfach spürt, dass Gott sagt, komm, gib ihm das. Sag, steh auf und geh in Jesu Namen. Und dann zu sagen so, oh, echt jetzt? Und wenn nicht, dann wird's peinlich, oder? Ja. Aber dann in diesem Moment entsprechend mutig und gehorsam zu sein. Und dann geschieht der Wille des Vaters. Aber nicht aus uns raus, sondern aus dem, was der Heilige Geist zu uns sagt. Und das würde ich mir einfach wieder so sehr wünschen. Und weil, wie kriegt man das? Wie schafft man das? Dass man sagt, hey, ich möchte, dass Gott da ist, dass Gott durch mich wirkt, so wie Jesus das auch gemacht hat. Es gehört dazu, Demut zu sagen, okay, nicht ich will groß rauskommen. Ich bin Gott gehorsam. Ich suche den Kontakt zum Vater. Ich suche Gott im Gebet, in seinem Wort. Ich gehe in die Gemeinde. Petrus und Johannes sind in den Tempel gegangen, wie es ihre Gewohnheit ist, in den Gottesdienst zum Tempel. Und dort suchen sie Gott und sich dann gebrauchen zu lassen. Indem man sagt, okay, ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen. Ich will das Werkzeug sein in Gottes Werkzeugkiste. Ich darf mithelfen, wenn Gott sein Reich baut. Und dazu würde ich uns einfach unheimlich gerne einladen, wenn wir jetzt in Worship gehen, dass man sagt so, ja, ich lade dich dazu ein. Such Gott. Ich lasse meine Bibel da vorne liegen. Du darfst das so machen, wie du das möchtest, wie du Gott gerne begegnest. Du darfst sitzen bleiben und einfach zuhören. Du darfst mitsingen, du darfst aufstehen und tanzen. Du darfst dich vor den Altar knien, wenn du das irgendwie ausdrücken möchtest, dass du sagst, Gott, hier bin ich, dein Wille geschehe, was möchtest du von mir? Wir sind auch offen dafür, also ich werde mich da an den Rand setzen, wenn du möchtest, wenn du Gebet haben möchtest, dass jemand mit dir betet. Ich bin da oder spontan, wenn kannst du auch jemand anders finden. Ich würde mal sagen, für unsere Gäste, alle, die hier da sind, sind grundsätzlich bereit für sowas. Ich kenne euch jetzt nicht, vielleicht kommt euch das etwas komisch vor, aber wir erwarten das tatsächlich in unserem Gottesdienst, dass Gott da ist mit seiner Gegenwart und dass wir ihm begegnen können, persönlich, dass ich mit ihm sprechen kann, wie mit einer vertrauten Person, einem Familienmitglied oder einem guten Freund oder einer Freundin. Das kann man leise tun oder in Gedanken oder wenn es einem nicht peinlich ist. Und hier ist nichts peinlich, hat man es gerade von, wenn Gott was möchte, kann es auch mal peinlich werden. Das ist okay, wenn es auch mal peinlich ist. Dürft ihr machen, ja? Ihr dürft auch gerne laut zu Gott beten, was dir auf dem Herzen ist. Ja? Also du darfst es ausdrücken, wie du möchtest. Und wenn du das Gefühl hast, Gott, du hast einen Gedanken und Gott möchte, dass du das für alle sagst, auch so spricht Gott manchmal, dann darfst du das auch tun, wenn dir ein Bibelvers einfällt oder wenn du einen Gedanken hast und du meinst, das ist für alle hier, für die ganze Gemeinde, dann darfst du das auch gerne sagen. Also, so ist das bei uns, für unsere Gäste. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt, ob ihr das kennt. Wir erwarten, dass Gott da ist, dass er uns begegnet. Und dass er uns aussendet. Und das birgt manchmal Überraschungen. Und dafür wollen wir aber auch irgendwie bereit sein. Das ist ein guter Gedanke, der Manuel sagt. Lasst uns am Anfang einfach gemeinsam das Vaterunser beten, bewusst. Weil genau das ist, was wir wollen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und auch in meinem Leben. Unser tägliches Brot gib uns heute Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus, ich lade dich wirklich ein, dass du uns begegnest. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du diesen Raum erfüllst, dass du unsere Herzen erfüllst, ganz neu mit dem, wie du uns begegnen möchtest, Herr. Komm, komm, Heiliger Geist, und erfülle diese Gemeinde, unsere Stadt, unser Land. Wir brauchen dich, Herr. Und wir wollen gespannt sein, was du für uns hast. Komm mit deinem Segen, mit deiner Kraft, mit Heilung, mit Befreiung, mit deinem Wort. Komm und begegne uns. In Jesu Namen. Amen.